Die Herausforderung ist immer wieder, was motiviert uns eigentlich? Und wir haben jetzt so ein Missionswochenende im BFP mit der Felberter Mission. Und was ist ein Missionar? Ein Missionar ist eigentlich jemand, der sowas von begeistert ist von Gott, dass er sagt, hey, das, was die Bibel sagt, dass aus allen Nationen Menschen zusammenkommen werden und vor seinem Thron anbeten werden, das wird unser Lebensmotto. Und dafür gehen wir in die Extreme, da gehen wir weit weg, da gehen wir in die Nähe, was auch immer. Das ist Mission. Und wir werden in dieser Predigt so ein bisschen auch darauf eingehen, was wir da gerade gesehen haben. Aber bevor wir da hinkommen, ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich habe da so ein Foto bei, ich könnte mal das Foto mal draufschmeißen. Ich bin also der Björn Lütke, bin verheiratet mit der Britta. Und wir leben seit 26 Jahren in Marseille, in Südfrankreich. So, jetzt denkt ihr, wow, Südfrankreich, das ist doch keine Mission. Da gibt's Rotwein, lecker Baguette und immer Sonne. Und der Brecht ist die sonnenreichste Stadt Frankreichs. Und als wir damals gegangen sind, waren wir nicht so zahlreich. Also da seht ihr fast unsere ganze Familie. Da fehlt noch einer mit seiner Frau und seiner Tochter. Die konnten da gerade nicht, aber ich hatte kein neueres Foto. So sind wir also, Britta und ich haben 5 Kinder, haben 11,5 Enkelkinder, ab September dann 12. So langsam kriegen wir unsere Mannschaft zusammen. Und wir leben in Marseille, wo wir ein Werk gegründet haben, das heißt EPP, wo es Gemeinden drin gibt und eine Schule drin gibt und ein Sozialwerk drin gibt und Einsätze drin gibt und alles Mögliche. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf. Aber was uns ausmacht als Familie, ist, wir sind so begeistert von Jesus. Und das ist das, was wir rüberbringen wollen. Und heute, dieser Tag, der Missionstag, der Felberter Mission, was wir weitergeben wollen, ihr habt alle so eine Karte gefunden, da steht, alle Völker, Gottes Ziel, alle Völker. Ihr habt das gerade gesehen, wie verzweifelt da jemand probiert hat, Menschen aus verschiedenen Völkern einzuladen. Ihr könnt sicher sein, es wäre ein Riesenerfolg, wenn wenigstens 30% kommen würden, weil viele Kulturen sagen immer ja und kommen nie. Manche sagen immer nein und kommen dann irgendwann und du weißt eigentlich nichts. Und unser Ziel ist es, mit der Felberter Mission, dass wir wirklich alle Völker erreichen wollen. Und mit diesem Impulssonntag, den wir hier heute haben, in verschiedensten Gemeinden gefeiert wird, Missionare sind links und rechts unterwegs, wollen wir euch einfach dafür gewinnen, darüber das im Herzen mal zu bewegen, sagen, okay, was habe ich für eine Leidenschaft? Kann ich mir vorstellen, so wie wir es gerade gesehen haben, da Menschen einzeln, wildfremde Menschen, die ich gar nicht kenne, mich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Und nicht, weil ich an Kulturen Interesse habe oder nicht, weil ich irgendwie da schon immer so ein Freak war, der das echt drauf hatte, sondern weil ich verstehe, wo Gottes Herzschlag ist. Weil Gott den Menschen geschaffen hat. Und weil wir diese Vielseitigkeit sehen als ein Ergebnis von Gottes Schöpfung. Und wir wirklich dem Heiligen Geist erlauben, seine Leidenschaft in uns hineinzubringen. Und so findet ihr draußen nach dem Gottesdienst einen Infostand. Da könnt ihr euch für ein Newsletter eintragen. Da kriegt ihr einfach Informationen, was in verschiedenen Ländern abgeht. Ich wohne in Frankreich, aber andere arbeiten in Afrika, in Asien, in Südamerika und so weiter. Da könnt ihr alles Mögliche als Info bekommen. Und einfach diese Zettel mitnehmen, Seminare, die wir anbieten, die in Felbert stattfinden. Zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr gutes, das nennt sich ein Zeltmacher-Seminar. Würde ich euch einfach mal ermutigen, wenn ihr im Berufsleben steht und sagt, hey, ich bin Berufsleben, ich bin doch gar kein Missionar, und ich sage, böp, stopp. Ja, sondern da, wo wir sind, sind wir Gesandte Gottes. Und dieses Seminar, das wird von einem Team durchgeführt aus verschiedenen Ländern, um uns zu helfen. Entweder, wenn wir selber ins Ausland gehen und im Ausland arbeiten, denke ich, hey, ich arbeite in irgendeiner internationalen Firma, ich kann ja kein Missionar sein, doch kannst du. Und da sind Leute dabei, die in irgendwelchen Ländern der Welt arbeiten und gelernt haben, durch ihren Job Gottes Liebe weiterzubringen. Aber ich habe noch gehört, dass das sogar auch ein Hammer-Seminar ist, wenn wir es im eigenen Land machen. Also kann ich euch nur ermutigen, findet ihr auf dem Infotisch. Wenn ihr jugendlich seid, ihr wollt dabei sein, Mission zu erleben, dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und eine will ich euch kurz zeigen in einem Video. Das Video mal durch den. Das ist das, was wir in Marseille machen. Ja, wenn euch das mal irgendwie so zusagt, ihr mögt coole Musik und mögt Strand und Sonne und ihr habt Menschen lieb. Da wohne ich. Aber wisst ihr, Mission, und das ist das Ziel im Ganzen. Mission hat immer zwei Faktoren. Es gibt die einen, statistisch gesehen sitzen in unserer Mitte hier heute Menschen und du hast eine Berufung in die Mission. Gott beruft dich kurzfristig, mittelfristig oder langfristig, langzeitmäßig in ein anderes Land zu gehen. Das mögen ein oder zwei Personen in unserer Mitte sein, statistisch gesehen. Aber dann gibt es eine ganz große Anzahl von euch, die hier sitzen und die sind dazu berufen, Mission zu tragen. Weil Mission heißt immer, man sendet jemanden aus. Man sendet eine Person irgendwo hin. Und das ist nicht einfach, die schmeißt man nicht raus, die kickt man nicht raus, sondern die sendet man aus. Und aussenden heißt Partnerschaft. Aussenden heißt, wir gucken, wie wir sie nicht nur aussenden, sondern wie diese Person ein Arm unserer Gemeinde in dieser Nation ist. Und da sind wir als ganze Gemeinde zu berufen. Und das ist dieser Sinn dieses Impulstages, dieses Impulsmissionstages, euch oder uns alle zu ermutigen, zu herauszufinden, was ist eigentlich meine Rolle in dem Ganzen. Und als Felberter Mission, als Außenmission des BFB, ist das unser Anliegen. Das ist unser Anliegen, Gemeinde als Ganzes oder auch den einzelnen Christen, dich, mich, zu motivieren, Gott zu suchen, sagen, okay, was kann ich eigentlich dabei machen? Ich habe nie daran gedacht, dass ich, kleiner Björn, irgendwas bewegen könnte. Dass ich mit kleinem Einsatz irgendwas tun könnte. Dass ich irgendwie helfen würde. Was habe ich schon zu geben? Und ihr werdet erstaunt sein, wie viel ihr zu geben habt. Wir haben jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Menschen allein zu uns nach Marseille kommen, um einfach Kurzzeitmission zu erleben. Wir erreichen Tausende von Menschen mit dem Evangelium. Und ein Spruch, der immer durchgeht, was wir hier in 1 bis 2 Wochen erlebt haben, haben wir in unserem gesamten Christenleben nicht erlebt. An Heilung, an Zeichen und Wundern in der Straße, wo du plötzlich mal in einem ganz anderen Land Sachen ausüben kannst, die du dich zu Hause nie wagen würdest, weil dich da jeder kennt. Und plötzlich stellst du fest, das klappt. Plötzlich stellst du fest, das klappt und kommst zurück mit einem ganz anderen Sicht. Oder du kommst in ein ganz anderes Land und stellst fest, hey, ich gehe mal in ein Land, wo Christen verfolgt werden. Wo irgendwelche Geschwister arbeiten und ich kann mir Verfolgung nicht vorstellen. Ich kann mir diesen Druck nicht vorstellen, das einfach mal zu erleben. Also so hat jeder verschiedene Berufung, aber was interessant ist, Gott hat für jeden Einzelnen von uns diesen Auftrag gegeben. Und heute meine Predigtthema, ich habe die Predigt genannt, der Motor der Vision. So wie wir es gerade im Anspiel gesehen haben, ist die eigentliche Frage ist immer, was motiviert mich? Jeder Mensch hat Motivation für etwas. So, die einen sind schon ganz fiebrig, heute Nachmittag um 5 Uhr Fußball zu gucken. Wir saßen gestern zusammen als Missionare und haben gesagt, hey, wir können um 17 Uhr am Sonntag nicht irgendwie was planen als Missionare zusammen, weil da ist Fußball und alle müssen Fußball gucken. Und so gucken wir heute Nachmittag Fußball, weil wir sind echt motiviert, Fußball zu gucken. Aber ich lebe in Frankreich, ich war schon motiviert gestern, da saß ich aber im Flugzeug. Da hat Frankreich gespielt. Von daher bin ich ein bisschen zerrissen. Ich habe die Hälfte meiner Kinder sind Franzosen, die Hälfte meiner Kinder, die andere Hälfte sind Deutsche von der Nationalität, wir sind zerrissen und so weiter. Und dann sitzt da gestern der Brasilianer mit uns am Tisch und sieht in dem Plan, dass abends um 8 Uhr ein Meeting ist. Und er sagt, da spielt Brasilien. Und er ist total frustriert. Er ist total frustriert. Warum? Weil er ist richtig motiviert. Die Frage ist, was ist der Motor meiner Motivation, meiner Vision? Und wofür bin ich eigentlich motiviert? Bin ich so motiviert, wie Aisha da motiviert war, Gäste, Nachbarn, Freunde einzuladen, um etwas zu organisieren. Alles hängt von Motivation ab. Als ich mich bekehrt habe, als ich junger Christ war, ganz junger Kerl, da dachte ich immer, wow, die Bibel, da ist so der Hammer. Ich finde das so cool. Ich habe die Evangelien verschlungen, ich habe die Apostelgeschichte gelesen, dachte, das ist cool, die Kraft Gottes im Alltag. Und es hat mich richtig begeistert. Und dann haben mir Christen erstmal erzählt, dass es das gar nicht mehr gibt. Dann war ich ja nicht mehr so begeistert, bis ich festgestellt habe, dass es das doch noch gibt. Dann war ich wieder begeistert. Der Punkt war aber immer, was war meine Motivation? Was war meine Vision? Und ich muss immer wieder gucken, dass ich feststelle, dass meine Motivation am richtigen Platz ist. Und dann dachte ich, okay, dann kam ich auf so einen Bibelvers, da stand geschrieben, hey, ihr werdet die gleichen Werke tun, die Jesus getan hat, sogar noch größere. Wow, das ist ja der Hammer. Also ich, Björn, ich werde Werke tun wie Jesus und seine Jünger. Und dann habe ich angefangen, meine Bibel zu lesen, frisch gläubig, wie ich war. Und habe jedes Mal, wo Jesus stand, wenn Wunder geschah, oder Petrus oder Paulus, habe ich Björn eingesetzt. Einfach mal so fühlen, wie sich das so anfühlt. Und dann stand Björn da und sprach, Lazarus, komm heraus. Und er stand von den Toten auf und kam heraus. Das hört sich gut an. Ha. Und ich fing an, das so zu träumen. Ich dachte, wow, ich habe plötzlich Motivation gespürt. Plötzlich hatte ich so eine Idee von etwas. Ich hatte eine Vision. Und er sagt, ja, Björn, kann man denn sowas überhaupt machen? Weiß nicht, ob man das machen kann. Ich habe es gemacht. Und ich war motiviert. Aber die Frage ist, was ist die Ursache oder der Ursprung meiner Motivation? Da möchte ich beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du die Quelle allen Lebens bist. Herr, und ich bete, dass du einfache Worte einer Predigt nimmst, und sie zu leben, in unserem Leben hervorkommen lassen. Yes. Ich bete, dass es eine Quelle ist, die sprudelt und nicht versiegt. In Jesu Namen. Amen. Also, wir kommen an so einen Punkt, wo man sagen kann, der Mensch braucht ein Ziel. Wir kennen das in unserer Gesellschaft. Wenn Menschen kein Ziel mehr haben, sind sie in der Gefahr, krank zu werden. Depression kann eine Folge davon sein. Man hat kein Ziel mehr. Wenn man kein Ziel mehr hat, kann man nicht mehr handeln. Wenn man nicht mehr handelt, dann leidet das Selbstwertgefühl. Und man fühlt sich immer schlechter und immer schlechter und man geht in so eine Talfahrt hinein und weiß gar nicht mehr, wie man da rauskommen soll. Gott möchte, dass wir ein Ziel haben. Und unser Ziel ist auf der einen Seite das kann ein weit entferntes Ziel sein. Homer sagte mal, der Weg ist das Ziel. Und ich finde das so schön, weil auf der einen Seite ist Jesus mein Ziel und auf der anderen Seite sagt Jesus, ich bin der Weg. Also ist er auch schon auf dem Weg. Also ist er mein Ziel auf dem Weg des Zieles. Das war kompliziert, aber eigentlich heißt das nur, er ist immer da. Und er möchte meine Motivation sein. Er möchte der Ursprung und der Weg meines ganzen Lebens sein. Jesus selber kannte das. Jesus selber lebte auf dieser Welt 33 Jahre und er hatte Ziele. Vielleicht habt ihr schon mal diese Geschichte gelesen. Da müsst ihr euch so vorstellen, Josef und Maria in Jerusalem. Das war ein Riesending. Die kamen aus einem kleinen Dorf und gingen in die große Stadt. Das war das Event des Jahres. Und plötzlich war Jesus weg. Also alle die schon mal Teenager hatten, als Kinder, wenn dein Teenie weg ist, dann machst du dir Sorgen. Und die haben das immerhin als gute Eltern festgestellt, nach 3 Tagen, dass das Kind weg ist. Also ich hätte nach 3 Stunden gesagt, wo ist mein Kind? Aber die beiden sagten, nach 3 Tagen, mein Kind ist weg. Und so fingen sie an, das Kind zu suchen. Und irgendwann haben sie Jesus gefunden, er war im Tempel. Und dann sagt Jesus ihnen etwas, was ganz Komisches. Er sagt, hey, was sucht ihr mich an? Ich stress doch mal nicht so rum. Ich muss doch da sein, wo mein Vater ist. Ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist, den Willen meines Vaters zu tun. So, jetzt sei Josef ja nicht der leibliche Vater, aber ich könnte als Stiefvater schon ganz schön bockig werden, wenn man mir dann sagt, nach 12 Jahren Erziehung, ich muss da sein, das Business meines Vaters machen. Ich habe mich da auch in dich investiert, Jesus. Was soll das Ganze denn? Aber Jesus war im Tempel. Jesus wusste mit 12 Jahren haargenau, wo er lang ging. Er hatte ein Ziel. Er ging weiter, wuchs mit 30, fing an, seine Jünger zu berufen. Er hatte ein ganz genaues Ziel. Er fing an und ging rum und fand dann irgendwelche Fischer und sagte, hey, folgt mir nach. Die ließen alle stehen und liegen hinter ihm her. Was konnte er als Ziel geben? Was konnte er als Motivation anpreisen? 3 Jahre obdachlos, am Ende werde ich sterben, ich lasse euch alleine und so weiter. Das war nicht so ermutigend. Aber irgendwie hatte er es geschafft, sie zu motivieren und sie hatten ein Ziel. Jesus nimmt seine Jünger mit sich und nicht einfach nur damit er nette Menschen mit sich hat. Er hat ein Ziel dahinter, 3 Jahre sie so intensiv zu schulen, dass die Basis einer weltweiten Bewegung werden kann. Kirche ist ja kein Gebäude, Kirche ist auch nicht irgendeine Bewegung, Kirche ist doch eine Volksbewegung eigentlich. Das ist Kirche. Und so ging das Evangelium in die ganze Welt hinaus. Und diese 12 Jünger, die er geschult hat, waren nicht nur berufen dazu, die Basis einer Kirche zu bauen, sondern auch die Richter der 12 Stämme Israels zu werden. Er hatte ein Ziel. Jesus hatte immer ein Ziel. Es gibt nichts bei Jesus, was nicht ein Ziel hatte. Sogar so weit, dass als er in den Himmel auffuhr, war sein Ziel, dass der Heilige Geist kommt. Damit wir in dieser neuen Allianz, in diesem neuen Bund, in diesem neuen Testament wirklich leben können. Also, das Ziel ist definiert. Die Frage ist, ist meine Motivation in der Vision Gottes? Und ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen aus der Offenbarung 7, Vers 9 bis 10, der so ein bisschen mit dem Anspiel zusammenpasst. Da steht geschrieben, Nach diesem sah ich, das spricht von Johannes, dem Apostel, der diese Vision hatte, und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das heißt, was der Apostel Johannes gesehen hat, eine himmlische Situation. Da waren Menschen aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, die werden eines Tages im Himmel vor dem Herrn sein. Aber wisst ihr was, es gibt ein Problem. Die werden nur dort sein, wenn sie vorher davon gehört haben. Sonst werden sie dort nicht sein. Es gab vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt, hat man eine neue Volksgruppe im Amazonasgebiet entdeckt. Ich weiß nicht, ob das hier in den Nachrichten auch so ist. In Frankreich war das ein Riesending. Ein Flugzeug flog über den Dschungel, über den Amazonasdschungel. Und plötzlich stellten sie fest, dass da unten irgendwelche Indianer Speere am Werfen waren. Und man stellte fest, dass es eine neue Volksgruppe war, die noch kein Mensch kannte, die so tief im Amazonasdschungel drin waren. Da haben sie zum ersten Mal Kontakt mit moderner Zivilisation gehabt und sahen dieses Monster von Flugzeug am Himmel. Und fingen an, das zu beschießen, weil sie dachten, wir werden angegriffen von auf was auch immer, von einem Gott oder was, keine Ahnung. Und ich dachte nur, ist das nicht der Hammer? Ich saß vor dem Fernseher mit meiner Frau. Ich sagte, Britta, Gott ist so gut. Er wusste haargenau, dass dieser Stamm, diese ethnische Gruppe, auch eines Tages vor dem Thron sein sollen. Also musste man sie erst entdecken, damit einmal entdeckt, sie auch das Evangelium bekommen können. Und ich finde das so den Hammer, weil Gott hat so eine große Vision. Ich bin ganz ehrlich, das ist meine Motivation. Das ist meine Motivation. Der Motor meiner Vision ist, dass ich eines Tages verstanden habe, Gott möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen, damit aus jedem Stamm, aus jeder ethnischen Gruppe, aus jeder Kultur und jeder Sprache Menschen vor seinem Thron stehen und ihn anbeten. Was für eine Motivation. Aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Kann Gott das nicht einfach vom Himmel machen? Und das ist eine Geschichte, die mein Leben zutiefst beeinflusst hat. Habt ihr schon mal von den Herrnhütern gehört? Herrnhuter Bruderschaft. Das waren ganz am Anfang, das ganze spielt im Jahr 1727. Es handelt sich am Anfang um 48 Personen, 24 Männer und 24 Frauen. Die wurden wegen ihres Glaubens verfolgt. Sie konnten ihren Glauben nicht ausleben. Und so irrten sie herum, was heute die Tschechische Republik ist, glaube ich, vom Geografischen her. Damals gehört es zu Deutschland. Und sie irrten herum, um einen Ort zu finden, wo sie sich hinterlassen konnten, bis sie zur Stadt Herrnhut kamen. Da war ein Graf, der hieß Graf von Zinzendorf, Nikolaus von Zinzendorf, und er erlaubte ihnen, sich in ihrem Land niederzulassen. 48 Menschen mit ihren Kindern. Und dann sagten sie, okay, lass uns niederlassen, lass uns anfangen, den Herrn anzubeten. Und dann geschah etwas. Der Heilige Geist fing an, sie zu berühren. Und aus dieser Begegnung mit Gott entstand eine Leidenschaft für Gebet. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen rund um die Uhr beten, dass die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Und so haben sie gesagt, okay, hey, wir sind 24 Ehepaare. Das Einfachste ist, immer zwei Mann zusammen für eine Stunde. 48 Personen. Und so haben sie, was sie angefangen haben, gesagt, okay, wir machen eine Gebetskette an einem Ort. So, dann kamen die ersten beiden zusammen, knieten sich hin und beteten für eine Stunde. Dann war die Stunde vorbei, die nächsten beiden kamen und wie so eine Uhr knieten sich daneben und die ersten beiden standen auf. Ihr könnt heute noch in Herrnhut den Boden sehen, wo die Mulden der Knie zu sehen sind. Weil diese Gebetskette dauerte 100 Jahre. Aber was haben diese 48 Personen, diese 24 Männer und Frauen eigentlich bewirkt? Und das ist etwas, was mich so begeistert. Heute sind wir mehr als 48 hier. Die waren motiviert, weil sie sich haben vom Heiligen Geist motivieren lassen. Sie haben angefangen zu beten, aber das war eigentlich nur der Ausdruck ihrer Intimität mit Gott. Das Ergebnis nach über 100 Jahren war, dass die Herrnhuter Bruderschaft aus 48 Personen am Anfang über 3000 Missionare in die Welt ausgesandt hat. Und diese kleine Gruppe hat etwas ganz, ganz Intensives erlebt und Mission und Kirchengeschichte geprägt. Sie haben Manifestationen des Heiligen Geistes erlebt, lange bevor die Pfingsterweckung kam. Und eines Tages hatten sie ein Treffen, ein Meeting, und ein Gastprediger kam durch, ein Reiseprediger. Und er erzählte eine Geschichte von einem Mann, der in der Karibik, in der englischsprachigen Karibik, ein Großgrundbesitzer war. Und dieser Großgrundbesitzer in der englischsprachigen Karibik damals hatte 2.000 bis 3.000 Sklaven. Und dieser Großgrundbesitzer hat gesagt, niemals werde ich es erlauben, dass auf meine Insel ein Pastor oder ein Missionar seinen Fuß setzt, um das Evangelium zu predigen. Und während der Gastprediger, der Reiseprediger das so erzählte, saßen in der Versammlung zwei Männer, zwei junge Männer. Und die waren dermaßen berührt, dass da 2.000 bis 3.000 Menschen irgendwo am Ende der Welt in Sklaverei schuften und arbeiten müssen und sie haben nicht mal die Chance, das Evangelium zu hören. Und dann haben sie gesagt, okay, was können wir machen? Sie waren wirklich berührt. Berührt einfach nur von der Geschichte dieses Reisepredigers. Und dann haben sie eine Entscheidung getroffen. Sie haben die Entscheidung getroffen, wenn wir als Missionare nicht gehen können und wir keinen Pastor dorthin senden können, werden wir beiden Männer uns als Sklaven verkaufen, damit wir 2.000 bis 3.000 Sklaven das Evangelium bringen können.
Was passierte? Die Leiterschaft, die Bruderschaft hat sich zusammengesetzt. Man hat es als von Gott empfunden und diese zwei Männer zum Hamburger Hafen begleitet. Damit sie vom Hamburger Hafen abfahren konnten in die Karibik, um sich als Sklaven zu verkaufen. Und als sie dann auf dem Schiff waren und das Schiff so langsam den Kai in Hamburg verließ und unten an Land die Geschwister, die Glaubensgeschwister standen, nahmen diese beiden Männer sich in die Arme, stellten sich ans Rand des Bootes und schrien aus Leibeskräften, damit das Lamm die Frucht seiner Leiden sehen möge. Das Boot hat den Hafen verlassen und diese zwei Männer sind nie zurückgekommen. Dieser Satz wurde die Devise der Herrnhuter Brudergemeinde, damit das Lamm die Frucht seiner Leiden sehen möge. Das ist eine Verheißung, die der Prophet Jesaja 700 Jahre vor Jesus angekündigt hat. Er hat gesagt, der Messias wird kommen und er wird die Frucht seiner Leiden sehen. Er wird kommen, der Erlöser, und er wird die Frucht, er wird nicht einfach nur leiden am Kreuz, er wird Frucht sehen. Und was ist die Frucht dieser Leiden? Das sind die Menschen, die sich ihm zuwenden. Das sind die Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Diese Geschichte hat mich dermaßen gepackt, als ich das erste Mal hörte. Und ich mich immer wieder frage, okay, bis wohin bin ich bereit? Und ich möchte dich das fragen. Bis wohin bist du bereit? Gibt es eine Vision in deinem Leben, die dich so sehr berührt, dass du Schritte gehen würdest, die du dir vorher hast kaum vorstellen können, damit Gottes Liebe bekannt wird? Ich hatte vor 2 Jahren mit einem recht bekannten Pastor zusammen zu sein. Riesengemeinde, Tausende und Tausende von Menschen. Und wir haben eine Frage gestellt. Wir haben gesagt, hey, du bist so ein erfolgreicher Pastor, wie motivierst du dich noch? Wie motivierst du dich noch? Und er gab diese Antwort, er sagte, weißt du, ich suche immer mir die Frage, die Herausforderung zu stellen, vor der ich Angst habe. Ich dachte, wow, das ist ein guter Tipp. Ich bin Björn, ich bin 26 Jahre Missionar, ich habe in so vielen Ländern gepredigt, ich war so arm, dass wir von der Straße das Gemüse, was Verfaulte gegessen haben, für 2 Jahre mit 5 Kindern, ich habe Geld im Überfluss gehabt, ich habe alles erlebt. Ich war sowas von krank, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und gleichzeitig habe ich Heilungsveranstaltungen gemacht und 100% der Kranken wurden geheilt, außer ich. Ich habe vieles erlebt, aber bleibt immer wieder die Frage, hey Björn, stellst du dir die Frage, die dich im Glauben so sehr herausfordert, dass du aus deinem Alltag herauskommst. Und das ist Mission. Das ist Mission, meine Freunde. Das ist diese Frage, wo jeder von uns ein Beispiel an diesen beiden Männern aus Herrn und deren Namen wir nicht mal kennen, die wir irgendwann im Himmel treffen werden, dann sagen wir, hey, erzähl den Rest der Geschichte. Was ist passiert, als ihr einmal auf dem Meer wart? Seid ihr angekommen? Wart ihr Sklaven? Keine Ahnung. Wir wissen nichts. Wir wissen nur, dass ihr Zeugnis das Fundament einer der größten Missionsbewegungen wurde, die es gab. Und da ist das Schöne, was Gott macht. Er benutzt einfache Männer und Frauen, so wie dich und wie mich, in unserer totalen Limitierung. Und es geht nicht um die Stärke des Einzelnen, sondern um die Kraft der Summe, was wir alles zusammentun können. Und da habt ihr als Dorstener Gemeinde eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da hast du als Einzelner eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das Lamm Gottes, wenn da steht, dass das Lamm die Frucht seiner Leiden sehen würde, möge, das spricht von Jesus, von dem Messias. Das ist eines der Symbole in der Bibel. Falls das noch nicht, wenn du denkst, sowas, wir sprechen wieder über Lamm hier. Ich heute Nachmittag Lammkotelett mit lecker Grillen. Nein, es geht um Jesus. Wir haben das vorher gelesen. In der Offenbarung, in diesem Vers, geht um Jesus, es geht um dieses Lamm. Und es ist so wichtig, dass Gott in uns die Möglichkeit hat, in uns hineinzulegen, dieses höchste Gut. Und ich glaube, das höchste Gut des Menschen ist es, die bedingungslose Liebe unseres himmlischen Vaters zu finden und mit ihm in inniger Beziehung so intensiv zu leben, dass es von uns herausfließt. Dass es von uns herausfließt. Und dass wir dieses bisschen, was wir sind, weitergeben. Ich habe meinen Kindern immer einen Satz mit ins Leben hineingesprochen. Die ganze Jugend lang. Dream a big dream for a big God. Träume einen großen Traum für einen großen Gott. Ich bin jemand, ich habe eine rote Linie in meinem Leben. Und diese rote Linie ist Unfähigkeit. Vielleicht denkst du, oh, Björn, für dich ist das einfach, du kannst Sachen machen. Aber ich habe eine rote Linie. Leute erkennen nicht in mir Fähigkeit. Ich war auf der Bibelschule, ich habe einen Bibelschulabschluss mit nicht fähig für den Dienst. Das ist der Hammer. Ich habe einen Schulabschluss, Freunde, nicht fähig, eine Fremdsprache zu lernen. Und dann ruft Gott mich in die Mission. Ich habe nur solche Kommentare. Ich kann ein ganzes Buch über Nichtfähigkeit schreiben. Es geht nicht darum, ob wir fähig sind. Ich weiß noch, wir waren damals auf dieser Bibelschule und hatten dann ja unser Abschlusszeugnis. Und dann habe ich dieses Zeugnis später gegeben, in dieser gleichen Bibelschule. Und der damalige Direktor kam in Tränen auf mich zu und sagte, Björn, es tut mir so leid, ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass Gott dich gebrauchen könnte. So war mein Leben. Aber dieser gleiche Mensch sagte auch später, Björn, ihr seid das Zeugnis, das Glauben Unfähigkeit überwindet. Und die Frage ist, glaubst du? Glaubst du? Glaubst du wirklich, dass Gott an dich glaubt? Glaubst du wirklich, dass Gott an dich glaubt? Ich wollte nie in die Mission, ich wollte in Wuppertal bleiben. Wir waren an den Anfängen der CG in Wuppertal beteiligt, mit 8 Leuten, als es angefangen hat. Und dann kam Mission. Meine Frau wollte mal in Frankreich sein und ich fand Frankreich gar nicht hübsch. Ich habe so für Deutschland gebetet. Ich habe so gehofft und dann kam Gott und dachte, hey Björn, du musst aus dem Regenloch da raus, ab in die Sonne. Nein, Gott hat uns nach Frankreich geschickt, um Nationen zu erreichen. Und der Auftrag in die Mission ist, und das ist ja auch, was die Apostelgeschichte uns sagt, dass jeder von uns berufen ist und nicht nur einzelne Experten. Mein Job ist es als Missionar, meine Berufung ist es, ganzen Gemeinden den Weg zu bereiten, ihr Erbe in den Nationen zu finden. Und ich möchte noch eine weitere Geschichte erzählen. Weil die Frage ist ja immer wieder, was ist meine Motivation? Was ist deine Motivation? Wisst ihr, was meine Motivation ist, in Frankreich zu sein? Ich war ein ganz junger Leiter. Hatte die Bibelschule gerade hinter mir, wurde mit 25 als Leiter eingesetzt. Und ich war dort auf den Knien. Und man legte mir die Hände auf. Und während man mir die Hände auflegte, war ich plötzlich in französischen Dörfern. Und es gibt etwas in französischen Dörfern, was sehr auffällig ist. Es gibt in Dörfern immer wieder Häuser mit so Anschlägen dran, wo steht, wird getötet durch deutsche Waffen-SS. 41, 42, 43. Und die ersten Jahre in Frankreich, das war nicht einfach. Jedes Mal, wenn ich einen Zug genommen habe, saß ich mit Juden in einem Zugabteil, die irgendein KZ überlebt hatten, haben mir Tattoos gezeigt und es war knallhart. Es war knallhart. Und ich war dort auf den Knien und ich sah plötzlich diese Häuser mit diesen Inschriften, getötet durch deutsche Waffen-SS. Ich fing ganz an zu weinen. Und ich sag, Gott, was ist? Und dann kam eine Hand und wischte diese Aufschrift weg. Und schrieb in diese gleiche Tafel hinein, gerettet durch Zeugnis eines Deutschen. Meine Motivation heute ist, dass ich glaube, dass Gott uns Deutsche gebrauchen möchte, überall dorthin zu gehen, wo wir Tod hingebracht haben, um Leben dorthin zu bringen. Deswegen arbeite ich wie ein Wilder, reise wie ein Verrückter, um zu mobilisieren und zu motivieren, dass Menschen aufstehen aus ihren Städten, ihren Dörfern, ihren Gemeinden, und wenn es nur ein paar Tage im Jahr ist, da hinein zu investieren, in Länder zu gehen, um die lebensbringende Liebe Gottes mitzuteilen. Und dazu möchte ich dich ermutigen heute. Das Ziel meiner Predigt ist ganz klar dieser eine Punkt. Dich diese Frage zu stellen, würdest du dir vorstellen können, dass der Heilige Geist etwas in dein Herz hineinsprechen möchte? Wärst du bereit dazu? Hast du diesen Mut? Weil Gott macht es nicht einfach so. Gott sitzt auf seinem Thron. Er hat den Heiligen Geist gesandt und ich kann diesem Heiligen Geist immer wieder widerstehen. Immer wieder. Der kann immer wieder anklopfen. Björn, Frankreich, nein. Frankreich, nein. Ich war viel in Nordafrika unterwegs. Tunesien, Algerien, Marokko. Und dann war plötzlich Ruhe. Und ich bin ganz ehrlich, ich war ganz froh. Also ich bin jetzt nicht der Nordafrika-Missionar. Ich bin jetzt nicht der Missionar unter Arabern, war sehr gut dargestellt, weil man braucht viel Geduld. Ich bin jetzt nicht der geduldigsten einer. Es ist alles anders. Aber es ist einfach so, wie es ist. Und was macht Gott? Ich habe mir wieder diese Frage gestellt, vor der ich Angst hatte. Herr, was können wir machen, wovor ich Angst habe? Und Gott sagt, wie wär's mit Nordafrika mal wieder? Und sagt, ja. Ja. Okay. Es gibt diese Momente, wo Berufung etwas damit zu tun hat, nicht ums Wohlgefühl, sondern dem Heiligen Geist erlauben, uns Lasten zu geben. Und eins ist sicher, ich weiß nicht, ob du schon eine Last hast, ob du eine Last für eine Nation hast, deine Last hast, Gott zu dienen. Eins ist sicher, Gott möchte es dir geben, diese Last. Das ist nicht eine Last, die Bibel spricht davon, dass das Joch des Herrn leicht ist. Das ist nicht eine Last, die uns erschlägt, die uns erdrückt. Das ist eine Last, die uns hineinführen wird in ein Erbe, dass wir etwas erleben, wovon wir nur geträumt hatten, es irgendwann mal zu leben. Wenn ich mir heute angucke, Gott hatte zu uns gesprochen, dass wir uns multiplizieren werden. Und wir haben jede Woche haben wir ein Frühstück. Unser Mitarbeiterfrühstück offen für alle Leute. Und an diesem Frühstück, jeden Montagmorgen, für anderthalb Stunden, gibt es nur ein Thema. Wie hat Gott dich in der letzten Woche gebraucht? Nicht vor 2 Wochen, das ist zu lange her. Nicht eine Heilung oder eine Bekehrung vor 2 Wochen. In den letzten 7 Tagen, nur in den letzten 7 Tagen. Und jede Woche kommen so viel Hammergeschichten, dass ich denke, ich bin da, wie als ich als junger Christ da war und habe probiert, den Namen Jesu wegzustreichen und meinen reinzusetzen. Und Paulus weg und meinen reinzusetzen. Und Petrus weg und meinen reinzusetzen. Du hast die erzählen, die alle ihre Wunderzeichen und Wunder. Und da sitze ich da als Leiter und fühle mich zum Teil richtig schlecht, wenn ich nicht eine ganz frische Geschichte habe. Mission heißt auch, dass wir mit Menschen zusammenkommen, die sich an uns reiben und an denen wir uns reiben. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir uns aneinander reiben? Oder wenn ich dich ganz so in den Arm nehme, dann riechst du an ihm mein Parfum. Ob dir das gefällt oder nicht. Das heißt, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, dann beeinflussen wir sie. Und ein Satz, der uns total wichtig geworden ist, wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Und da gibt es keine Limitierung. Da kann man nicht sagen, ja, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu gebrechlich, ich bin nicht gebrechlich genug oder was auch immer. Der Punkt ist, Gott möchte uns an die Hand nehmen. Und Gott möchte euch als Gemeinde und als Einzelne in dieses Erbe hineinführen. Und ich möchte, dass wir eine kurze Zeit nehmen, einen kleinen Break haben von 2 Minuten in dieser Predigt. Und ich möchte euch bitten, in euer Herz hineinzuhören, bevor ich dann kurz danach zum Abschluss komme. Und zwar geht es nicht um die Frage jetzt, was hat Gott für eine Berufung für mich? Sondern es geht um die Frage, hast du den Mut, den Herrn zu bitten oder den Herrn zu erlauben, in dein Herz hineinzuschreiben? Gott möchte in dein Herz schreiben. Und dafür brauchen wir Vertrauen in Gott. Das Einzige, was ich euch sagen kann, es tut nicht weh. Und da, wo Gott in uns das Verlangen, den Wunsch hervorbringt, da wird er uns dann auch das Vermögen des Erfüllens geben, das zu tun. Das ist seine Verheißung. Aber die erste Frage ist, darf der Herr etwas in mein Herz legen? Wenn euch das, vielleicht können wir einfach unsere Augen zuschließen und du bist jetzt einfach da, ganz alleine. Das ist eine Zeit zwischen dir und Gott. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du nicht auf unsere Fähigkeit schaust, sondern auf unseren Glauben. Ich danke dir, dass wir vor dir sein können. Und ich bitte, dass du vor uns kommst, Herr, und uns wie ein Spiegel vor uns hältst. Zeige meine Ängste und meine Unsicherheiten, Herr. Und ich bitte dich heute, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, uns zu dir zu wenden, um dich zu bitten, diese Unsicherheiten wegzunehmen, um dich zu bitten, Ängste auszuhebeln, zu beruhigen durch deine Liebe. Ich möchte jetzt einfach beten, ganz einfaches Gebet, wo ich dem Herrn, dem Heiligen Geist erlaube, mir die Last Gottes zu geben. Und wenn du damit übereinstimmst, sagst du einfach am Ende ja. Was wird das bewirken, dieses Gebet? Dieses Gebet wird bewirken, dass auf die eine oder andere Art und Weise in der nahen Zukunft etwas in dir passieren wird. Das kann sein, dass du Träume hast plötzlich, dass du mit gewissen Menschen ganz stark mitfühlst, dass du ein Verlangen hast, irgendwo hinzugehen. Das kann unterschiedlich sich ausdrücken. Halleluja. Herr, unser Glaube an dich, Herr, ist der Ausdruck unseres Vertrauens in dich, Herr. Herr, wir sind jetzt vor dir. Und auch wenn wir unsicher sind, doch wenn wir nicht wissen, Herr, was auf uns zukommt, möchte ich dir sagen, Heiliger Geist, ich habe Vertrauen in dich, weil du mir den Willen des Vaters zeigst, der gut ist, der perfekt ist, der angenehm ist. Du zeigst mir dieses Joch, was leicht ist. Und weil du es mir zeigst, stärkt es mein Vertrauen. Und so möchte ich dir jetzt erlauben, Heiliger Geist, dass du in mein Herz hineinschreibst. Ich möchte dir erlauben, dass du zu mir sprichst und mir auf die eine oder andere Art und Weise offenbarst, zu welchen Menschen du mich hingerichtet sehen möchtest, wo ich hinschauen soll, wo ich gucken soll, was ich geben kann, damit diese Menschen dich erkennen, erleben, dir begegnen, errettet werden. Heiliger Geist, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Und ich bin ehrlich, das macht mich unsicher. Aber ich habe Vertrauen in dich. Und so spreche ich zu dir, Herr, komm. Komm du und sprich. Komm du und handel. Komm du und wirke. Komme du und berufe. Nimm mich so, wie ich bin. Und ich sage ja. Ich sage ja, ich glaube, dass du der große Gott bist. So groß, dass du fähig bist, es mir klar zu zeigen. Und ich sage ja, du darfst. Du darfst sprechen und ich will hören. Du darfst zeigen und ich will sehen. Du darfst mir Worte geben und ich will handeln. Weil ich dir vertraue, Herr. Wenn du mit diesem Gebet übereinstimmst, dann lass uns gemeinsam sagen Amen. Amen. Berufung und Mission, das heißt der Auftrag, hinauszugehen, hängt immer von unserer Einstimmung ab. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Weil wir können im Wort lesen, dass Mission ja unser aller Auftrag ist. Aber wir müssen erste Schritte gehen, aber dann auch durchhalten. Der Apostel Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7 bis und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Vorn liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Paulus war, der große Apostel Paulus war ziemlich einsam am Ende seines Dienstes. Und es geht nicht darum, ein Star zu sein. Aber was er wusste, er hat genau das getan, was der Herr ihn gebeten hat zu tun. Er ist gelaufen, er hat gekämpft, er hat weitergemacht. Weitergemacht und weitergemacht. Ich habe vor 2 Jahren mir dieses Tattoo machen lassen. Dieses Tattoo ist eine Inschrift einer Kerkerzelle, wo eine gewisse Frau mit dem Namen Marie Durand eingekerkert war, weil sie an Jesus glaubte. Und jeden Tag kam ein Priester und sagte, wenn du mit deinem Glauben an Jesus, so wie du ihn glaubst, aufhörst, die heilige Kirche und seine Doktrinen wieder umarmst, darfst du raus. Marie Durand war schwanger, als sie in diesen Kerker kam. Als sie aus dem Kerker herauskam, war ihr Sohn 38 Jahre alt. Und jeden Tag, 38 Jahre, hat sie Jesus umarmt. Jesus umarmt. Und hat in den Boden ihres Kerkers eingeritzt, widerstehen. Widerstehen. Ich glaube, resiste. Ich glaube, dass Gott Berufung ausspricht. Und vielleicht hat er sogar in deinem Leben schon Berufung gesprochen in der Vergangenheit. Ich möchte euch ermutigen, jeder Versuchung zu widerstehen, die Berufung Gottes nicht zu umarmen und weiterzumachen und weiterzumachen. Marie Durand hat mich überleben lassen, weil ich mir gesagt habe, wenn die Frau das 38 Jahre geschafft hat, dann werde ich durch Höhen und Tiefen gehen, egal was passiert. Aber ich möchte an ein Ziel kommen. Das ist dieses für mich höchste Ziel, was man im Leben haben kann, wo man einen Satz sagt, den Jesus Christus an seinem Kreuz gesagt hat: Es ist vollbracht. Dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, was Gott für uns vorbereitet hatte: Es ist vollbracht. Dass wir mit Freuden in die Ewigkeit eingehen können, weil wir wissen, was wir hinter uns lassen: Es ist vollbracht. Das war meine Message für heute, für euch. Und ich möchte euch echt ermutigen, das mit euch rumzutragen, darüber nachzudenken, weil es ist ein Weg. Der Weg ist schon das Ziel, und das Ziel in sich selber ist, den Willen des Herrn zu tun, ist Christus, unser Fundament und unser Ziel. Da wollen wir hinkommen, Jesu Willen zu leben. Wir singen das, wir wollen es leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken. Ich möchte euch ermutigen, diese Botschaft mitzunehmen. In Zeit, in eurer persönlichen Zeit mit Gott zu nehmen und zu sagen: Herr, was kann ich tun? Ich will widerstehen. Wenn Marie Durand widerstanden hat, dann kann ich widerstehen. Wenn ihr einfach mal Mission erleben wollt, herzlich willkommen in Marseille. Wir haben ganz viele, wir nennen das Go-Missions und Summer-O's und verschiedenste Sachen. Jüngerschaftsschule, eine neunmonatige. Einfach Dinge erleben. Einfach mal raustreten. Ich gebe nur meine Zeit von meinem Urlaub, eine Woche, zwei Wochen. Ich will was anderes erleben. Ich will etwas tun, was ich noch nie getan habe, denn ich will etwas erleben, was ich noch nie erlebt habe. Da möchte ich euch das aufs Herz legen. Aber bewegt das in eurem Herzen. Trefft Entscheidungen, widersteht hart aus. Dann sagt der Hebräerbrief: Dann werdet ihr die Frucht der Verheißungen sehen. Wenn wir an diesen Punkt kommen. Amen. Danke.